Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Wer meine Stories verfolgt, der weiß bereits, dass ich mir für diese Folge etwas Unterstützung von ChatGPT geholt habe. Ich wollte gerne noch einmal etwas differenzierter und spezifisch auf das Thema Stress und Angst eingehen, beziehungsweise auf die Frage, wann aus dem Potenzial zur generellen Überregbarkeit eigentlich eine Angsterkrankung werden kann. Infolge von chronischem Stress erleben, beziehungsweise einem andauernden, überregten oder leicht überregbaren Nervensystem. Klar formten sich schnell in meinem Kopf so Erklärungsansätze, die ich auch viel mit Klientinnen bespreche, psychoedukativer Natur, das heißt, man schaut sich an, was ist eigentlich Stress für den Körper, was passiert im Körper, wie können wir Stress günstig, positiv beeinflussen, aber, und das ist eben der weitaus größere Teil, was passiert eigentlich auf kognitiver Ebene in dem Moment, wo wir Stress wahrnehmen, bewerten und in eine Form erleben und für uns interpretieren, die dann mitunter zu weiteren Gefühlen führen kann, nämlich zum Beispiel zu Angst. Und was ich dabei auch nochmal ganz wichtig fand, zu verstehen, dass Stress- und Angstreaktionen natürlich in ihrer Empfindung, wie wir sie auf physiologischer Ebene erleben, gar nicht mal so unterschiedlich sind, aber dass es schon genau hinzuschauen gilt, wenn wir verstehen wollen, wann das eine aus dem anderen hervorgeht. Ja, und irgendwie war ich so am Schreiben und Tippseln und dachte auf einmal, warum guckst du nicht einfach mal, was die KI dazu sagt? Denn die bringt dir bestimmt sehr auf den Punkt eine genaue Differenzierung und ein Abgrenzen dieser beiden Begrifflichkeiten und dieser beiden Themenfelder aufs Papier. Und ja, was soll ich sagen? Ich war ziemlich baff und beeindruckt, wie cool das war, was mir da ausgespuckt wurde. Und da habe ich mich natürlich gefragt, kann das jetzt Inhalt einer Podcast-Folge sein, dass ich euch eine ChatGPT-Antwort vorlese? Ja, das geht natürlich nicht so ganz mit meinen Ansprüchen konform, aber ich werde es jetzt zum Einstieg tatsächlich einmal nutzen. Und im Weiteren dann noch darauf hinaus wollen, wann eigentlich genau aus diesem Potenzial des intensiven Reagierens, des vielen Mitbekommens, des Potenzials, dass das Nervensystem eben in Stresszustände gerät, wie sich daraus eben manifeste Angsterkrankungen entwickeln können. ChatGPT, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stress und Angst? Stress und Angst sind zwei verschiedene emotionale Zustände, die oft miteinander verwechselt werden. Da sie ähnliche körperliche und emotionale Reaktionen hervorrufen können. Es gibt drei Hauptunterschiede: den Ursprung, den zeitlichen Rahmen und die Symptome. Stress entsteht in der Regel als Reaktion auf äußere Faktoren oder Belastungen, die auf eine Person einwirken. Das können zum Beispiel hohe Arbeitslast, Zeitdruck, finanzielle Probleme oder auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten sein. Angst hingegen ist eher eine emotionale Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung oder Gefahr. Egal ob real oder eingebildet. Es kann sich da um sehr spezifische Ängste handeln, sowas wie spezifische Phobien, zum Beispiel vor bestimmten Tieren oder auch Situationen, aber auch generalisierte Ängste, die sich ausgeweitet haben und viel schwieriger zu definieren sind, können damit gemeint sein. Es ist außerdem so, dass Stress häufig kurzfristig auftritt und variieren kann, abhängig eben von den auslösenden Faktoren. Es kann sich um stark situativen Stress handeln, der während einer bestimmten Zeitperiode auftritt und der, wenn man sie bewältigt hat, diese Situation oder diesen Moment, dann wird die Belastung auch weniger. Angst hingegen kann kurzfristig und langfristig sein. Es kann eine vorübergehende Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung sein oder aber kann auch über einen längeren Zeitraum bestehen, insbesondere wenn die zugrunde liegende Ursache nicht behoben wurde. Bei Stress und bei Angst sind auf symptomatischer Ebene sehr, sehr ähnliche Empfindungen beobacht und wahrnehmbar. Ein erhöhter Herzschlag, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Schwitzen, ein Zittern oder auch symptomatische Atembeschwerden wie ein verschnellerter und flacher Atem. Auf emotionaler Ebene sind wir vielleicht sehr unruhig, haben aufkommende Panikgefühle, Reizbarkeiten, eine Unruhe oder große Erschöpfung. Das heißt, wir haben hier auf symptomatischer Ebene ein sehr, sehr ähnliches Erleben, ähnliche Wahrnehmungen und mitunter ein ähnliches Empfinden. Und es ist mitunter gar nicht so leicht für sich selber auch herauszufinden, wann eine stressige Phase, stressiges Erleben, wenn es jetzt auch über einen längeren Zeitraum andauert, wann es sozusagen kippt und in einen ja, mal adaptiven oder in einen sehr belastenden und emotional sehr herausfordernden Zustand vielleicht auch chronischer Angst übergeht. Und vielleicht erinnerst du dich noch aus der Folge über Stress, dass Stress natürlich auch immer etwas ist, was uns in positiver Form mobilisieren und aktivieren und zu hohen Leistungen auch antreiben kann. Es macht uns leistungsfähig. Also der sogenannte positive Stress oder Eustress, der ähnlich eben wie bei Angstreaktionen ja auch die Funktion haben kann, dass wir etwas bewältigen. Das heißt, sowohl bei Stresserleben als auch bei Angstreaktionen ist erstmal auch so etwas wie eine ja, biologische Idee dahinter, dass wir aktiviert werden und zu einem Verhalten angeregt werden, das uns dabei hilft, eine Situation zu bewältigen. Bei Angst ist das immer diese wohlbekannte Flucht- oder Kampfreaktion. Wenn eine gefühlte Bedrohung wahrgenommen wird, dann ist es sozusagen in den ganz tiefsten Hirnstrukturen, die noch aus sehr ursprünglichen Zeiten vorhanden sind, tief verankert, dass wir unbewusst in Millisekundenschnelle uns in einen Kampf- oder Fluchtmodus ja, verwandeln, wollte ich schon sagen, dass der Körper alles dafür bereitstellt, dass diese Reaktionen funktionieren. Und das, was uns Stress empfinden lässt, ist, fühlt sich ähnlich an. Und es sind auch ähnliche hormonelle Prozesse, die da am Werke sind. Es sind ähnliche Transmittersysteme, die aktiviert sind. Es sind ähnliche Hormone, die ausgeschüttet werden und eben starke Aktivierung auch ermöglichen. Der große, große Unterschied, den ich jetzt in dieser Folge heute auch so herausstellen wollte, spielt sich auf kognitiver Ebene ab. Also dem, wie wir das, was wir erleben und was wir zu bewältigen haben, bewerten. Wie unsere Gedanken sich dazu formen und wie wir auch letztendlich das Körperliche, was wir erleben, also so, wie sich das anfühlt, wie wir damit umgehen und das bewerten. Du kannst dir sicherlich vorstellen, auf der einen Seite kann man starke Aktivierung, hohe Erregung, ja, als Antrieb eben bewerten, empfinden, um zu sagen, jetzt erst recht, ich gehe nach vorne, ich schaffe das. Das wäre so ein bisschen in die Richtung Fight-Modus. Wenn ich aber mich zurückziehen will, wenn ich mich überwältigt fühle, wenn ich das Gefühl habe, Auf gar keinen Fall kann ich das schaffen. Und mit diesen körperlichen Empfindungen als solchen komme ich schon gar nicht zurecht. Die beängstigen mich für sich genommen. Also ich nehme wahr, dass mein Herz schnell schlägt und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bekomme bestimmt einen Herzinfarkt. Oder ich merke Schwindelsymptomatik und denke, ich falle bestimmt gleich in Ohnmacht. Und alles das, was sich in Gedanken über diese Wahrnehmungen abspielt, das macht den großen und entscheidenden Unterschied. Und das ist letztendlich auch die Stellschraube, wo sozusagen der Punkt ist, an dem sich entscheidet, wird eine ja andauernde Überregbarkeit bzw. ein immer wieder auftretendes Überregtsein, kann sich das eben zu einer Angsterkrankung entwickeln, ja oder nein? Denn ganz grundsätzlich, das haben wir gerade am Anfang schon gehört, ist Stress erstmal etwas, was sich regulieren lässt. Du kannst also immer wieder, wenn auch dein Körper eben in Überregung gerät, wenn du eben schnell beeindruckt bist von vielen Sinnesreizen und so weiter, du kannst eben durch entsprechende Gegenregulationsmaßnahmen, ich sage es jetzt mal so ganz grob gefasst, Entspannung, das ist natürlich viel differenzierter zu sehen, aber Entspannungstechniken sind natürlich ein großer Baustein, aber das kann ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten sein, wie du diese Entspannung oder diesen Gegenregulationszustand für dein Nervensystem wiederherstellst. Aber das ist der entscheidende Punkt, dass wenn du den Stress immer wieder gegenregulieren kannst, dass der eben, ja, wie in so Wellen, dann wieder stärker wird und wieder weniger wird und sich immer wieder bewältigen lässt. Wohingegen du, wenn du in die Angstspirale reinrutscht und sich da eben Generalisierungsprozesse auch über deine Kognitionen beginnen zu verselbstständigen. Das heißt, es beginnt auch vielleicht so etwas wie ein, ja, wie so ein innerer Radar, der dich immer nach körperlichen Empfindungen und Symptomen abscannt. Eine ständige innere Überprüfung, wie der Pulsschlag gerade ist. Vielleicht manche beginnen auch, sich permanent den Puls zu überprüfen. An der Stelle sei auch erwähnt, ja, die Verwendung von diesen ganzen Tracking-Systemen und diesen Uhren, die also alle möglichen Parameter da erfassen, halte ich jetzt so ganz persönlich auch für Angstpatienten nicht unbedingt ja, für die beste Freizeitbeschäftigung, weil das eben diesen Fokus auf körperliche Empfindungen, die dann wiederum angstbesetzt bewertet werden, verstärken kann. Und das ist also so eine ganz feine und heikle Angelegenheit, sich selber da so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, an welchem Punkt man eigentlich das, was der Körper so macht und wie sich das anfühlt, wie man das bewertet und erlebt. Und da sind natürlich auch die ganz großen therapeutischen Stellschrauben dran, ja, wie gesagt, um sich da selbst auf die Schliche zu kommen und eben auch Veränderungen möglich zu machen. So, und ChatGPT sagt es ähnlich, nämlich dass Stress durch Bewältigungsstrategien, wie eben zum Beispiel Zeitmanagement, Entspannungstechniken, Unterstützung durch soziale Netzwerke, besser kontrolliert werden kann. Angst hingegen erfordert oft sehr spezifische Bewältigungstechniken, wie zum Beispiel kognitiver Verfahren, also sowas, ein Stichwort aus der Verhaltenstherapie ist da die kognitive Umstrukturierung, aber eben auch Entspannungsübungen. Ja, Meditationstechniken, Achtsamkeit, das sind alles ja so Dinge, die hier sehr viel zum Einsatz kommen. Ich glaube, so ganz losgelöst voneinander kann man nicht über Stress und Angst sprechen, denn der Punkt ist so schnell da, dass das Angsterleben zum Stressor wird. Stichwort Angst vor der Angst ist dir vielleicht auch schon mal begegnet. Dass also das Erleben dieser ja, intensiven körperlichen Empfindungen, dass das selber zum Angstauslöser werden kann. Und dann passiert Folgendes, dann sind vielleicht auch minimalste Belastungen, die auch ein hochsensibler Körper oder ein hochsensitiver Körper im Grunde, ja, die für den nicht schlimm sind oder die durchaus bewältigbar sind, wenn hinterher dann auch entsprechende Ruhephasen wieder da sind. Aber die werden dann eben mit so einem intensiven Fokus der innengerichteten Wahrnehmung beobachtet und es werden dann jegliche Signale, die darauf hindeuten könnten, dass eben starkes Stresserleben sich andeutet, werden als angstvoll interpretiert. Und das ist ein ganz fieser Mechanismus, der meiner Beobachtung nach für Menschen mit einem leicht überregbaren Nervensystem sehr schnell in einen Teufelskreis und in eine negative Angstentwicklung führen kann. Wenn nämlich das Erleben oder das Stressempfinden des Körpers als solche zum Angstauslöser wird, dann hast du nämlich die ständige Kopplung von physiologischen Empfindungen, angstbesetzten Bewertungen, Stichwort Angst vor der Angst, was wiederum den Körper immer weiter in Stressspiralen hineinzieht. Und es gibt da durchaus sogar Befunde, dass, ihr ist bestimmt schon mal der Begriff der Amygdala begegnet, das ist ja das, ja, ich nenne es mal Angstzentrum in unserem Gehirn, dass es da durchaus auch Hinweise gibt, dass die natürlich eine unterschiedliche Größe haben kann. Denn auch das wird ja quasi trainiert. Also wenn wir von neuronaler Plastizität sprechen, der Veränderbarkeit von Gehirnstrukturen durch Lernerfahrungen, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass ein immer fortwährendes Angsterleben und immer wieder diese neuronalen Autobahnen durchfahren, durchlaufen, dass diese Hirnstrukturen wesentlich durchlässiger und leichter aktivierbar macht. Und so sind schlussendlich dann Menschen, die unter chronischem Stress leiden, also nicht dafür sorgen, dass sie zwischendurch immer mal wieder in das Erleben von Ruhe, von Losgelöstsein, von nicht angespannt sein, die sind wesentlich anfälliger für negative Gedanken und letztendlich auch für so kognitive Verzerrungen wie zum Beispiel das Katastrophisieren, dass also Wahrnehmungen immer im möglichst schlimmsten Fall der Eventualitäten ausgeschmückt werden und alles immer ganz furchtbar zu werden und zu sein scheint. Das heißt, es ist nicht so einfach, wenn wir erklären möchten, dass wir so ein leicht zu erregendes und so ein supersensibles Nervensystem haben. Das ist zwar richtig, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn, und ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt, der andere Teil der Wahrheit ist eben auch, dass ich eine Menge von dem, wie wir das eben, was sich im Körper abspielt, erleben und abspeichern, dass sich das eben tatsächlich auf kognitiver Ebene abspielt. Und hier sprechen wir natürlich nicht von bewussten Kognitionen. Das sind so intuitive und so unterschwellige Prozesse und letztendlich auch kognitive Mechanismen, auf die wir auch gar nicht immer so unmittelbaren Zugriff haben und auf die wir auch gar nicht so leicht einwirken können. Deshalb ist da eben auch ein Teil dieser therapeutischen Prozesse, diese zugrunde liegenden Überzeugungen, Bewertungsmechanismen und so weiter bewusst zu machen, also sich darüber wirklich im Klaren zu werden, zu erkennen, oh ja, tatsächlich, ich bekomme Angst, wenn mein Körper sehr stark aktiviert ist. Ich habe das Gefühl, ich kann mit Übererregung nicht umgehen. Ich fühle mich ausgeliefert. Es geht auch sehr häufig dabei um Themen, die mit Kontrolle zu tun haben, die mit dem Gefühl von überwältigt sein zu tun haben. Und das ist an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist auch wirklich schlimm. Also das ist keine Lappalie. Es fühlt sich schrecklich an. Ein Organismus, der in einem Überregungszustand ist oder ein Organismus, der eben lang andauernd in einem Alarmmodus ist, in ständiger Alarmbereitschaft, das ist eine enorme Belastung und das hat nichts damit zu tun, dass man sich das irgendwie aussucht oder dass man das irgendwie macht, weil man sich anstellt oder weil man eben so überempfindlich ist. Nein, das sind letztendlich auf der logischen Ebene sehr gut erklärbare, sehr nachvollziehbare biologische Mechanismen, die auch erstmal so sein sollen. Also es ist letztendlich gesund, dass der Körper so reagiert. Aber es kippt eben in dem Moment, wo wir auch das Gefühl haben, dass uns da irgendwie sowas wie Kontrolle entgleitet und dass wir von Empfindungen und negativem Erleben oder Empfinden so überwältigt werden, dass wir da selber irgendwie nicht mehr gegen ankommen und immer tiefer in so einen Strudel hineingezogen werden.
Bevor ich gleich nochmal eben auf vier ganz zentrale Denkfehler oder eben kognitive Muster eingehen möchte, die zwischen dieser Stellschraube Stress erleben, Angstentwicklung entscheidend sind, auch nochmal ein paar allgemeine Aspekte, die natürlich einwirken. Das sind natürlich ganz zentral die Erfahrungswelten, in denen wir uns erleben. Also alles das, was wir so aus dem Umfeld mitbekommen, das können zum einen natürlich ganz konkrete bedrohliche Erfahrungen sein, die wir erleben. Also da wäre auch so ein Stichwort Trauma erleben, was ja auch ganz viel mit Überregbarkeit des Nervensystems zu tun hat. Aber letztendlich auch, wenn wir auf sowas wie frühkindliche Prägung schauen, also Bindungserfahrungen, was ja für Persönlichkeitsstile die Eltern, das nahe Umfeld hatten, sind da vielleicht ängstlich vermeidende Stile irgendwie sehr stark in unsere Erziehung eingeflossen, wurde vielleicht uns selbst auch wenig zugetraut hinsichtlich der Bewältigung von anspruchsvollen Gefühlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also Lernerfahrung. Wenn ich von früh auf sozusagen mehr oder weniger alles aus dem Weg geräumt bekomme und gar nicht die Erfahrung machen kann, dass mein Körper, meine Psyche, also ich, mein Selbst, in der Lage ist, ja, anspruchsvolles Erleben bewältigen zu können, dann ist natürlich die logische Entwicklungsfolge, dass wir uns dem ausgeliefert fühlen. Aber die gute Nachricht ist, auch zu spätem Zeitpunkt kann man das noch nachlernen. Und es ist sozusagen nie zu spät, sich in der Auseinandersetzung mit eigenem Angsterleben und mit der Überzeugung von Bewältigung oder das, was die Psychologie so gerne als Selbstwirksamkeit bezeichnet, ja, uns herauszufordern und auch das als Lernchance und Lernaufgabe zu sehen. Natürlich haben wir einfach auch alle ein unterschiedliches Temperament und ja, unterschiedliche Stile, aber letztendlich haben auch diese Erlebensweisen und diese intensiven Erlebnisse immer Hinweise oder beinhalten immer Hinweise darauf, dass irgendeine Form von Grundbedürfnissen auch gerade nicht frustriert, gerade nicht befriedigt wird, so, also frustriert wird. Und häufig geht es da eben sehr viel um Themen wie Sicherheit, wie ja, das Gefühl, beschützt zu sein, das Gefühl, wie ich gerade schon sagte, Dinge bewältigen zu können. Also letztendlich, wenn man da immer mal wieder so zu diesem Thema Sicherheits- und auch ja, Autonomie erleben und so hinschaut, dann ist das schon häufig ein ganz grundlegendes psychologisches Thema, wo man, wenn man über Stress und Angst erleben spricht, immer nicht so ganz auf der falschen Fährte unterwegs ist. Jetzt würde ich gerne noch vier ganz konkrete kognitive Verzerrungsmuster oder Denkfehler benennen, die da eine große, große Rolle spielen und die bei der Bewusstwerdung von dem, was sich in unserem Denken ereignet, ja, sehr, sehr wichtig sind. Den einen habe ich schon genannt vorhin und da geht es um das Katastrophisieren. Das heißt, die Empfindungen und das, was sozusagen auf den Wahrnehmungskanälen bei uns reinkommt, egal ob jetzt aus der Außenwelt oder auch aus der Innenwelt, also äußere Reize oder innere Reize, werden in irgendeiner Form zukunftsgerichtet als ja, schlimm, furchtbar, sorgenvoll und auf jeden Fall auf eine sehr beängstigende Art und Weise interpretiert. Also ganz flach gesagt könnte man vielleicht so der Optimist, der Pessimist, wobei das ist ein bisschen zu einfach, also schon so ein gewisser Denkstil, eben sich alles immer in den blühendsten Katastrophenvorstellungen auszumalen. Und du musst dir an der Stelle bewusst machen, alles das, was unsere Fantasie da produziert, und da wäre eben auch nochmal so ein ganz interessanter Punkt, inwieweit sind da vielleicht einfach auch Menschen mit einer hohen kreativen Denkfähigkeit einfach viel, viel stärker gefährdet, sich in so, ja, in so Gedankenkonstrukten, in so Vorstellungswelten zu verlieren, die letztendlich irrational sind, aber eben über eine hohe kognitive, ja, Erregbarkeit einfach auch ganz, ganz viele innere Bilder hervorrufen. Ja, das heißt, und das musst du dir an der Stelle auch nochmal bewusst machen, in was für Millisekunden von Zeit, auf der Zeitebene das einfach passiert. Ja, also es kommt ein Reiz rein und sofort, zack, hat man als inneres Bild irgendwie einen schrecklichen Autounfall, wo irgendwie der Partner oder eine Angehörige sterben. Und also da dann wirklich auch so zu gucken, ja, es ist halt auch einfach letztendlich eine
Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber es ist auch irgendwo eine wahnsinnskreative Leistung des Gehirns, sich solchen Vorstellungen dazu ergeben. Und da wäre dann eben auch so ein ganz zentraler therapeutischer Ansatz, das so ein bisschen sich zunutze zu machen, ne? Indem man das umpolt und umstrukturiert und sagt, ja, es ist okay, ne? Das macht das Gehirn jetzt fast schon automatisch, diese Bilder heraufzubeschwören, aber wir können es ja auch mal in die andere Richtung versuchen. So. Was wäre denn, ne? Wenn? Und wie würde sich das anfühlen, wenn alles gut gehen würde? Was wäre denn, wenn wir den Klimawandel in den Griff kriegen? Wie könnte die Welt denn aussehen, wenn es keine Kriege mehr geben würde? Wie wäre das? Also gar nicht im Sinne von Traumtänzerei oder Augenwischerei, das soll da gar keine Bewertung haben, sondern es würde da einfach darum gehen, kognitive Flexibilität und kreatives Denken ja, aus den angstauslösenden Netzwerken sozusagen zu entkoppeln und in sowas wie einer automatisierten, positiven Visualisierungsfähigkeit ja, umzulernen, umzuwandeln. Und am Ende geht es dann irgendwo vermutlich darum, sich in der Mitte irgendwo einzupendeln. Aber das andere Extrem einmal auszuprobieren und zu erproben, könnte eine ganz neue und gewinnbringende Erfahrung sein. Der zweite kognitive Denkfehler, der sehr häufig passiert, sind die sogenannten emotionalen Beweisführungen. Das bedeutet, ich nehme an mir ein Gefühl wahr und nehme das als Beweis dafür, dass etwas so ist. Also, wenn mir etwas so Angst macht, dann heißt es auch, dass das gefährlich sein muss. Oder wenn ich von etwas stark gestresst bin, dann ist das der Beweis dafür, dass die Welt kein gesunder und guter Ort mehr ist, wo Menschen gesund aufwachsen und leben können. Also diese Art von, ich sag mal, von sich auf andere schließen, ein bisschen grob übersetzt, den gilt es auch immer wieder zu hinterfragen, denn wir haben letztendlich alle unterschiedliche Lernerfahrungen, unterschiedliche Bewertungsmuster, unterschiedliche Nervensysteme. Und da sind wir natürlich auch wieder an dem Punkt der Neurodiversität. Also da einfach immer, immer sich gewahr werden. Man weiß nicht, wie es beim jeweiligen Gegenüber ist. Und nur weil ich etwas empfinde, ist das noch lange kein Beleg dafür, dass etwas objektiv gesehen so ist. Und da ist der Punkt des Generalisierens und Verallgemeinerns, der dritte sogenannte Denkfehler wäre, auch schon, ja, ganz wichtig und eigentlich mit benannt. Und der vierte und letzte sogenannte Denkfehler wäre die selektive Aufmerksamkeit. Und auch das kennst du sicherlich, wenn sich sozusagen der Fokus so einengt, dass vielfach sich deine Wahrnehmung immer nur noch wieder bestätigt. Das heißt, Informationen werden auch nur noch so verarbeitet, ausgewählt, zugelassen, eingeordnet, wie es letztendlich dann auch wieder der Bestätigung der eigenen inneren Überzeugungen ja, entspricht. Aber was auch damit gemeint ist mit der selektiven Aufmerksamkeit, ist, dass im Kontext jetzt von Angst und Stress erleben sich beispielsweise die Wahrnehmung auch nur noch auf diese Reize richtet, die dann eben so überfordernd erlebt werden. Und das andere wird irgendwie nicht so intensiv oder nicht auf so einer bewussten Ebene verarbeitet, wie das, was ich sowieso dann quasi immer wieder innerlich zu Bestätigungserleben führt. Was kann man tun? Was sind wesentliche Stellschrauben? Auch das wurde an vielen Stellen jetzt schon gesagt oder eingebracht. Hier auch nochmal auf den Punkt gebracht. Vier ganz zentrale Säulen wären so meiner Erfahrung nach und ja, meiner Beratungspraxis nach. Wie gesagt, zum einen den Umgang mit den entsprechend Angst- oder Stress auslösenden Reizen eben zu reflektieren, zu interpretieren und dann auch umzuwerten. Also das, was da letztendlich drinsteckt, ist eine Konditionierung, eine Lernerfahrung und die eben durch Umbewertung und durch ja, einen neuen Umgang, der erprobt werden kann, vor allem eben auf kognitiver Ebene anzugehen. Das zweite eben auch diese Bewusstwerdung, die ich immer schon wieder jetzt angedeutet habe, da würde man in der Fachsprache von sogenanntem psychoaktiven
psychoaktiven, psychoedukativen Wissen, also Wissenserwerb tatsächlich, ja, über Funktionsweisen, also so ganz grundlegendes Verständnis für die biologischen Prozesse, die ablaufen. Das ist unheimlich wertvoll, um auch wieder so ein Gefühl von Kontrolle ein bisschen zurückzubekommen und nicht mehr das Gefühl zu haben, ja, da passiert was, was ich sowieso nicht beeinflussen kann. Das sind irgendwelche Mechanismen, ich verstehe das alles nicht, was geht da vor sich, dass man sich so relativ, auf der Faktenebene und rational erklärbar einfach vor Augen führt, was da im Körper abläuft. Und dafür ist eben dieses psychoedukative Aufklären, ne, über biologische Grundlagenprozesse, und da sind wir ja einfach in einer Zeit heute, die dahingehend einen riesigen Gewinn bringt, dass man sich einfach selber so gut informieren kann und sich selber Wissen aneignen kann. Dazu braucht es vielfach gar keinen Psychologen oder beratenden Therapeuten mehr, sondern das sind ja wirklich Grundlagen, die kannst du dir überall reinziehen sozusagen. Was natürlich in der Arbeit mit einem Berater, Therapeutin eben anders ist oder eben der große Unterschied ist, ist die Beziehungserfahrung, die da mit drin steckt, und was in einer Beziehungsgestaltung immer mit drin sein sollte, im besten Fall sind eben dieses Erleben von Sicherheit und dieses Erleben von irgendwo auch einen Raum eröffnet bekommen, wo man sich eben dann trauen kann, neues Erleben zu erproben und wo man sich sicher sein kann, dass das im eigenen Tempo, in der eigenen Möglichkeit der Lernerfahrungen eine Begleitung da ist, die das auch akzeptierend und wertschätzend mit einem gemeinsam irgendwie angeht. Und da wären wir jetzt natürlich auch bei ganz grundlegenden, das wurde auch schon jetzt gesagt, ganz grundlegenden Tools sozusagen, um auch letztendlich das Grunderregungsniveau, also sowas wie eine Grundanspannung, zu bewältigen, zu reduzieren. Also alles, was mit Entspannung und Stressbewältigung zu tun hat. Das fängt an bei Achtsamkeit, geht über Bewegungsroutinen, über Embodiment. Ganz tolle Folge haben wir hier auch schon mit Katrin Borkhoff gehört. Also alles das, was das unmittelbare Erleben betrifft, was uns die Erfahrung ermöglicht, dass Stress und Angst zu bewältigen ist. Und da spielt natürlich auch Musik eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle. Wir wissen, dass in der Verarbeitung von Emotionen, also in der Verknüpfung von Musik und Emotionen, dass da auch die Amygdala eine ganz zentrale Rolle spielt. Also, dass wir dort, wo wir eben diese Reaktionen auf Reize, wo die letztendlich stattfinden im Hirn, dass wir da eben auch durch Musik einfach einen ganz direkten und unmittelbaren Einfluss, zum Beispiel auch auf die hormonellen Prozesse, die dann im Weiteren sich gestalten, nehmen können. Du kannst also dich dahingehend auch einfach mal ausprobieren. Experimentier mal rum. Bei welcher Musik hast du das Gefühl, dein Körper wird ruhiger, deine Atmung verändert sich? Und das ist natürlich immer geknüpft dann auch mit starker Achtsamkeit, das wahrzunehmen und mitzubekommen und einfach wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln und einen Plan letztendlich, was man wann braucht, um sich aus welchen körperlichen Zuständen auch immer in andere wieder zu bringen. Und der letzte wichtige Punkt, den ich an der Stelle nochmal nennen möchte, auch dazu habe ich schon mal eine Einzelfolge aufgenommen. Die radikale Akzeptanz ist auch ein so wertvolles Werkzeug und die spielt bei den Themen Stress und Angstbewältigung, finde ich, eine enorm wichtige Rolle. Denn gerade, wenn du mit einem hochsensitiven Nervensystem, aus welchen Gründen auch immer, ob da Trauma eine Rolle spielt, ob da Neurodivergenzen eine Rolle spielen, ob einfach deine Persönlichkeit oder deine Struktur, wie sie nun mal aufgrund von frühen Erfahrungen, vielleicht psychischen Erkrankungen, was auch immer, eine Rolle spielt. Versuche zu akzeptieren, dass es nicht darum geht, einen langanhaltenden, dauernden, immer entspannten Zustand herzustellen. Es geht darum, den Wechsel zu leben und erleben. Es geht darum, Angst haben zu können, ohne durchzudrehen. Stress erleben und aushalten zu können, ohne ins Burnout zu rascheln. Es geht um die Mitte. Es geht darum, sich immer wieder einzupendeln.
Es geht nicht darum, in einen Zustand zu gelangen, der frei ist von Angst oder frei von Stress. Das wird in dieser Welt nicht gelingen. Es geht darum, dass du, und ja, vielleicht wird es jetzt wieder ein bisschen spirituell, aber ich mag den Begriff da schon an der Stelle, dass du dich selbst ermächtigst, dass du dich selbst sozusagen zum Experten für deine Emotionsregulation, für deine Stressbewältigung, für deine Selbstregulation werden lässt. Und das wäre nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder eine Botschaft, die ich an der heutigen Folge am Ende mitgeben möchte. Und das ganz ohne ChatGPT im Übrigen. Und nächste Mal gehen wir auf diesen Punkt mit den angstauslösenden Gedanken beziehungsweise auf diese kognitive Ebene nochmal etwas genauer ein. Denn da würde mich nochmal ganz besonders interessieren, was eigentlich genau ist der Unterschied zwischen Denken und Grübeln? Denn hier hören wahrscheinlich nicht wenige zu, die Sätze wie, ach, du machst dir so viele Gedanken oder denk doch nicht so viel nach, ihr Leben lang gehört haben. Vielleicht an einem anderen Punkt des Lebens aber erkennen, Moment einmal, ich denke einfach auch ziemlich gerne. Philosophieren macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, mich mit Fragen des Lebens und mit tiefgreifenden Fragen auseinanderzusetzen. Warum sollte ich das nicht tun? Aber wann wird es destruktiv und wann sind rein Denkprozesse Tor und Tür geöffnet zu Grübeleien, zu Sorgen zu werden? Da möchte ich nochmal genauer hinschauen und freue mich, wenn ihr mir Fragen oder sogar auch Erfahrungsberichte schickt, die ich dann mit in diese Folge einarbeiten kann. Also, ihr seid herzlich eingeladen zu der Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Denken und Grübeln, bei dir ganz persönlich mir euer Erleben zu senden. Ihr kennt meine Kanäle, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt und ich sage dann an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.